ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, da ist es wieder soweit. Eine neue Runde von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast, steht an. Und da besprechen wir heute ein Pärchen, das gerade in letzter Zeit Elefant, Tiger und Co. wirklich am Laufen gehalten hat. Ich spreche hier ganz bewusst von den Tieren. Die beiden, die mir da zur Rede und Antwort stehen, sind einfach nur ein super Kollegenteam, das funktioniert. Aber sie haben natürlich die ganze Zeit mit den roten Pandas, um die geht's uns nämlich heute zu tun. Maria Reitzig. Maria, sei herzlich gegrüßt.
Hallo.
Und Holger Wust ist auch mal wieder mit dabei. Nach seiner Premiere vor einer gar nicht allzu langer Zeit hat er sich auch gesagt, das mache ich gleich nochmal. Holger, sei herzlich gegrüßt.
Wunderschönen guten Tag.
Ja, Asa und Kamala. Die Geschichte ist, glaube ich, allen, die Elefant, Tiger und Co. lieben, in den letzten Wochen ans Herz gewachsen. Euch ja garantiert auch. Ich frage mal, wo stehen wir denn jetzt mit den beiden gerade, Maria?
Ja, wir sind ja gerade auf der Anlage und man kann es ja schön hinter uns sehen, dass die beiden aktiv sind, dass die direkt runterkommen, weil die ja eine kleine Leckerei gerade von uns bekommen. Die sind sehr gut angekommen bei uns. Sie haben schnell Vertrauen zu uns Pflegern gefasst und sind uns recht schnell ans Herz gewachsen, wie man sehen kann.
Ja, tatsächlich kommen sie ja wirklich, wenn ihr mit Futter lockt, direkt zu uns. Also Maria hat mir gerade sogar angeboten zu streicheln, da bin ich ja selber noch schüchtern. Das ist ein Kontakt, der mit roten Pandas üblich ist oder selten, Holger?
Der ist üblich. Das klingt komisch, aber man geht mit den Tieren im direkten Kontakt um. Das sind ja keine großartig gefährlichen Tiere. Und dieser enge Kontakt hat viele Vorteile, finde ich, weil man kann sich das Tier genau angucken, man kann irgendein Training mit den Tieren machen, was man braucht, um die gesund zu erhalten, man kann die damit beschäftigen und unter Umständen kann man denn auch mal hier und da eine Leckerei zustecken.
Aber so lange sind sie dort noch gar nicht hier, Holger? Ich meine, das ging super schnell, oder?
Die sind noch gar nicht so lange hier und sag ich mal so, die ersten 3-4 Wochen waren sie etwas schüchtern. Das liegt natürlich daran, dass es riecht anders, sieht anders aus. Vor allen Dingen das Schlimmste ist vermutlich, die Leute sprechen ganz anders.
Ja, ja.
Und die Umgebung war völlig eine neue. Und das hat sich dann Woche für Woche ist das immer besser geworden. Und irgendwann hat man wieder das Gefühl gehabt, bei den beiden hat sich ein Schalter umgelegt. Und war das von einem auf den anderen Tag, war das Verhältnis so, wie es jetzt ist.
Stimmt, die beiden sind ja ursprünglich Franzosen, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Sprache, die ihnen hier begegnet. Aber kommen wir doch erstmal darauf zurück. Viele werden jetzt garantiert sagen, Panda, Moment mal, was für Pandas? Ich persönlich habe das schon mehrmals erlebt, auch damals noch an der alten Anlage der roten Pandas, dass jemand zum Gehege kommt, das Schild liest und sagt, oh, Pandas. Dann sehen sie sie und sagen, oh, das sind ja gar keine Pandas. Dann kommen sie aber näher und dann kommt doch wieder sofort, oh. Also dieses hochjauchzend, kurz betrübt und dann, ey, die sind ja trotzdem genauso niedlich. Erlebt ihr das auch oft, Maria?
Also mit dem Panda direkt haben wir jetzt noch nicht erlebt. Wir haben eher in die andere Richtung. Also ich höre es tatsächlich ab und zu, dass man das vertauscht.
Ja.
Und dort sagt, okay, die sind verwandt miteinander, aber das ist ja auch nicht der Fall. Die sind nicht miteinander verwandt. Ja, aber sonst, also direkt vor der Anlage haben wir eigentlich weniger die Erfahrung gemacht. Viel wird
sind
eher
alles Fachleute hier sozusagen.
Viel wird der Panda tatsächlich mit einem Waschbären vertauscht. So vom Weiten, vom Sehen her.
Genau, ja. Wenn man ihn dann sieht. Ich meine jetzt, wenn man es vorher nur gelesen hat. Ich sage es nochmal. Wir haben ja jetzt hier nur die Akustik. Wir haben ja das Bild nicht. Es ist natürlich nicht der große Chinese, der klassische große Panda, sondern es ist der kleine Panda. Spitzname Katzenbär. Holger, beschreib du ihn doch mal. Waschbär, für mich kommt das ganz gut hin.
Naja, man könnte sagen Waschbärgröße. Wenn man das jetzt, Größe, wenn das einer nicht weiß, Hauskatzengröße zwischen 4 bis 6 Kilo.
Ja.
Wiegen die, also die sehen schwerer aus, als sie sind, aber die haben ganz, ganz viel Fell ringsrum, haben einen langen, buschigen Schwanz und eine sehr charakteristische Kopfzeichnung.
Aber Männchen und Weibchen sehen hier aus meiner Sicht total gleich aus. Also ihr werdet mir natürlich sofort sagen, wer was ist, aber trotzdem, hier sieht man jetzt nicht, das klassische Mann ist hübscher als Weibchen oder andersrum.
Doch, eindeutig.
Ist so, alles klar, okay.
Eindeutig. Nein, man sieht, man sieht keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass er ein Kilo schwerer ist als sie. Das wissen wir aber auch bloß, weil wir die gewogen haben oder weil wir die wiegen können. Sehen tut man das nicht. Die sehen eigentlich gleich aus. Ja.
Ja, die sehen gleich aus. Ich meine, wir kennen jetzt mittlerweile die Tiere und wir könnten jetzt hier ein paar Geheimnisse verraten, woran man die erkennt. Also er hat eher wirklich so einen breiteren Kopf und die Ohren liegen ein bisschen tiefer. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, worauf man erst achtet, wenn man die pflegt. Das ist wie eine Mutti, die Zwillinge hat. Die weiß auch genau, welches Kind welches ist, wo wir davor stehen würden, okay, wie kannst du die unterscheiden ohne Namensschild? Und so ist das bei uns dann auch, wenn man mit den Tieren arbeitet.
Und dieser Spitzname oder von mir aus auch Gattungsname Katzenbär, also ist das ein Spitzname oder ist das tatsächlich?
Es gibt mehrere Namen tatsächlich. Die haben auch den Namen Feuerfuchs, das liegt an der roten Fellfarbe.
Ja, glaube ich gern.
Katzenbär haben sie den Namen bekommen, weil die sich genauso häufig sauber putzen, also vom Fell her. Also meistens nach dem Essen fangen sie an, ihre Pfoten sauber zu lecken, dann hinter die Ohren, so wie man das von Katzen kennt. Und deswegen haben die auch den Namen Katzenbär bekommen.
Als du mir angeboten hattest, mal kurz zu streicheln, habe ich ja tatsächlich 2 Sekunden auch mal dieses unglaublich wuschelige Fell, muss ich ja alle mal neidisch machen, tatsächlich gespürt, das auch so super gepflegt aussieht. Du hast natürlich, ich hoffe, es war im Scherz gesagt, das macht ihr jeden Tag, das Bürsten. Diese Fellpflege ist ein wichtiger Tagesordnungspunkt.
Das ist für die ganz wichtig, genau. Wir machen das natürlich nicht. Also wir greifen höchstens mal ein, wenn der so, also das schaffen die noch alleine. Wir hatten das damals mit unseren älteren Pandas, wo die da mal so einen Filzknoten drin hatten, wo wir dann mal ran konnten und den halt entfernen können, wo wir wieder beim Tiertraining und direkten Kontakt sind, dass es halt so praktisch ist, dass die Tiere so viel Vertrauen zu uns haben, dass wir halt ran können, dass wir da halt mit eingreifen könnten. Aber die sind jung, also die halten sich selber sauber, die, ja, das ist noch alles okay.
Und sie sitzen ja relativ vertraut auf einem und demselben Baum. Also sie sitzen jetzt nicht wie ein Pärchen nebeneinander, aber haben sich doch schon irgendwie, also kennengelernt und anscheinend mögen sie sich ja auch. Holger, ist das üblich bei roten Pandas?
Also sie haben sich kennengelernt und haben sich sicherlich miteinander arrangiert. Man sieht das ganz besonders, wenn es Futter gibt, dann sieht man ganz deutlich, wer von den beiden die Hosen anhat, und das ist sie. Also sie geht zuerst ans Futter und er kommt mal ganz zögerlich von hinten gucken, ob er auch mal gucken darf. Und wenn es bloß einen Napf gibt, dann muss er warten, bis sie fertig ist. Das, so böse sind wir natürlich nicht. Es gibt dann immer 2 Näpfe, sodass die parallel essen dürfen. Aber wenn es darum geht, zuerst irgendwo hinzugucken, dann hat sie das Sagen.
Die Situation hatten wir ja eben gerade erst. Er sitzt eigentlich näher dran am Napf, guckt aber die ganze Zeit zu ihr, ob sie nicht vielleicht zuerst möchte. Das ist so die klassische Mahlzeit. Ach nee, ja, hast gesagt, ihr habt 2 Näpfe. Ihr macht es nicht ganz. Aber das ist, war jetzt eine typische Situation.
Das wäre eine typische Situation, ja.
Sind die denn nachts beieinander? Ich frage mal so, sind die nachts draußen?
Die können Tag und Nacht pendeln. Also die können auf der Außenanlage sein oder auch drin. Heute früh sind wir zum Beispiel gekommen und beide waren drin und haben geschlafen. Sie in der Kiste, er oben drüber. Wo wir wieder bei dem Punkt wären, dass sie wahrscheinlich mehr zu sagen hat. Nein, also das harmoniert sehr gut. Man kann natürlich auch mal sehen, es sind Einzelgänger. Und man kann auch mal beobachten, dass sie beiden sich mal streiten. Also das haben wir auch schon erlebt, dass die beiden sich in der Wolle hatten. Sie hatte gespielt, er wollte mitspielen, das hat ihr nicht gefallen. Und da gab es einen kurzen Streit und dann sind sie wieder auseinandergegangen. Ja. Das darf man aber nicht so ernst nehmen, das ist nun mal so. Das kennt man ja von sich auch, dass man sich mal streitet und dann ist alles wieder harmonisch. Und solange sie zusammen auch in einer Inbox schlafen, dann geht das ja auch.
Wo stehen die beiden denn gerade so im Leben? Ich meine, wenn ihr sie gerade frisch habt, werden sie noch sehr jung sein.
Also die sind beide im Juni 2024 geboren. Also die sind jetzt gerade aus dem Gröbsten raus, so immer sagen, nee, die sind schon jung erwachsen.
Ja, das heißt also die...
Das sind sehr junge Tiere, die sicherlich irgendwann jetzt in der Zukunft anfangen können mit Züchten. Momentan, denke ich, sind sie noch zu jung dazu. Die müssen noch ein kleines bisschen älter werden.
Aber trotzdem die Hoffnung, also ich meine, die kam ja auch bei Elefant, Tiger und Co. schon durch. Die Hoffnung, aber nur eine kleine Hoffnung wäre dieses Jahr um Weihnachten rum, dass sie sich zumindest erstmal finden.
Also man sagt laut Literatur, dass sie so mit 18 Monaten geschlechtsreif sind. Aber ob das dann alles gleich so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist natürlich fraglich. Also da müssen wir einfach gucken, was die Zeit bringt. Wir würden uns natürlich freuen. Aber ich denke eher, dass wir da noch ein Jahr warten müssen, bis das dann richtig funktioniert.
Holger, wir haben sie jetzt gerade wie sehen Sie jetzt gerade im Baum? Ist das der Ort, wo sie sich meistens rumtreiben oder vielleicht sogar nur dort?
Also die sind sehr oft, sage ich mal, nicht auf dem Boden unterwegs. Die können natürlich auch auf dem Boden rumlaufen, aber da ihre bevorzugte Nahrung ja auch Bambus ist, der liegt ja nun schon mal auf dem Boden rum, deswegen klettern die hauptsächlich in Bäumen oder auf Büschen rum und gehen nur bedingt auf den Boden.
Dafür muss man guter Kletterer sein. Also ich meine, sagen wir mal so, das ist jetzt ein Vorurteil, aber so sauber gepflegt wie die sind, würde ich eher denken, die sitzen ständig in der Höhle und achten darauf, dass sie nicht schmutzig wären. Das auf keinen Fall.
Also ich denke, wenn sie schmutzig wären, putzen die sich. Und die haben unwahrscheinlich große Pfoten mit sehr, sehr scharfen Krallen. Also die können sehr gut klettern und die können auch in senkrechten Stamm hoch und runter klettern, wenn es sein muss, mit ihren Krallen.
Die haben sehr scharfe Krallen und mit den Krallen, also wie Holger schon gesagt hat, wenn die jetzt den Baum runtergehen, dann gehen die hinteren Pfoten auch nach hinten weg. Also die drehen sich wirklich und die können richtig Kopf über den Baum runterklettern.
Okay.
Na, dafür haben sie richtig scharfe Krallen. Manchmal merken wir das gerade jetzt im Sommer, wenn wir kurze Hosen anhaben und sie wollen bloß mal gucken, was wir machen oder was wir in der Tasche haben. Das kann schon mal wehtun dann am Bein, wenn man kurze Hosen anhat. Obwohl die das ja nicht böse meinen. Das ist ja nur so ein kurzes Festhalten. Aber die sind wirklich sehr scharf, die Krallen. Das darf man nicht unterschätzen.
Sind die denn sehr neugierig? Also ich meine, so schnell, wie die sich an euch gewohnt haben, würde ich ja denken, alles mal ausprobieren, sehen, dass es nicht schlimm ist und dann...
Die beiden sind noch sehr jung, somit auch sehr, sehr neugierig. Also wir haben uns auch schon viele Beschäftigungen einfallen lassen, wie wir die Tiere beschäftigen. Und das klappt eigentlich ganz gut, ne? Also wenn wir da, wir haben zum Beispiel so eine Plastikflasche, wo wir dann Futter reingepackt haben und die müssen die Flasche drehen, damit halt was rausfällt. Das haben sie schon sehr gut angenommen. Die nutzen aber auch kleinere Sachen. Also was man auch beobachten kann, ist, dass sie jetzt gerne die Rinder abbauen von unseren Bäumen, was wir natürlich nicht ganz so toll finden. Und damit spielen die dann. Also an einem Tag haben sie wirklich Hasche gespielt, da hat sie die Rinde abgemacht und ist damit weggerannt, wie so ein Hund fast, mit einem Stock. Und er ist direkt hinterhergerannt. Ja, also die nutzen auch solche Sachen. Die sind sehr verspielt, sehr neugierig.
Und sowas machen sie dann aber zusammen, Holger. Also zum Beispiel das Spiel mit der Flasche.
Da war das der Hausmann. Der wollte die Rinde wieder dranbauen.
Ja, ja.
Nein, ich denke, gerade bei solchen Beschäftigungssachen hat sie auch zuerst das Sagen. Sie geht gucken, macht das. Wenn sie es auf der Reihe kriegt, ist es dann leer.
Ja.
Und wenn sie was drinnen lässt und sie weggegangen ist, dann sieht er das, sie ist weg, jetzt gehe ich gucken. So ungefähr.
Und wie ist er lernt von ihr, ne?
Ja.
Und wie im Bornleben, ja.
Und wie ist das mit den Schopfhirschen? Also über die hat man mit dir ja auch schon gesprochen. Sind sie mit denen ähnlich zutraulich wie mit euch?
Ja, die sind ähnlich zutraulich wie mit uns, weil die, glaube ich, beide diese Vergesellschaftung schon kannten. Also das ist nichts Neues für die. Die haben in ihren Zoos, wo die herkommen, glaube ich, beide auch die Vergesellschaftung. Also bei ihr weiß ich es hundertprozentig, dass die das hatte. Bei ihm weiß ich es nicht ganz genau. Aber es war am Anfang eher so, wo die Pandas neu im Stall drin waren, haben eher die Schopfhirsche ein, zwei Tage ein bisschen komisch geguckt.
Und wie sieht das jetzt inzwischen aus, Maria? Also laufen die nebeneinander am Boden lang oder treffen sich vielleicht sogar mal an einem Fressnapf?
Am Fressnapf treffen sie sich auch. Also wir füttern ja die Schopfhirsche draußen, da haben die eine Futterschale und dann teilen die sich. Manchmal ist es aber auch so, dass es zu Konflikten kommt, weil Kamala wirklich sich auch durchsetzen möchte und auch gerne mal mit der Pfote dann den Hirsch wegschiebt, um da halt an das Futter mit ranzukommen. Ach, aber andersrum sind die Schopfhirsche auch so, dass sie sich auch durchsetzen. Also ab und zu gibt es da mal eine Diskussion, aber das gern die dann untereinander. Also das ist dann nicht, ja. Also aber ansonsten haben die sich schon sehr gut aneinander gewöhnt. Am Anfang war es ja auch so, dass ja eigentlich beide Pandas, ne, die Schopfhirsche auch gerne gejagt haben. Also die Schopfhirsche haben sich halt relativ schnell erschreckt.
Ja.
Wenn der Panda da ins Gebüsch gegangen ist, wo die vielleicht gerade gelegen haben, und dann sind sie aufgesprungen. Und der Asa hat sich zum Teil daraus auch einen Spaß gemacht.
Schönes aber Spielzeug, ja.
Mittlerweile haben sie sich dran gewöhnt und wissen, dass er nichts weiter macht und bleiben dann auch liegen und er geht dann einfach nur dran vorbei.
Aber Holger, der Panda ist trotzdem ein Fluchttier oder ist er einer, der generell auf jedes Problem zugeht?
Panda ist kein Fluchttier, denke ich. Also nicht das typische Fluchttier, wie man sich das vielleicht vom Reh oder vom Schopfhirsch denkt.
Ja.
Ich denke aber schon, wenn für den Panda irgendwas neu oder vielleicht gefährlich ist, dann gehen die nicht drauf zu, weil sie neugierig sind, sondern dann halten die auch Abstand. Das sieht jetzt bloß immer aus, wenn wir auf die Anlage gehen, dass das alles so zutraulich ist, weil die einfach den Umgang gewohnt sind. Also das ist jetzt nichts Neues für sie, dass da 1, 2, 3, 4 Personen kommen. Die wissen, dass ja nichts passiert und meistens haben diese Personen auch immer irgendwas dabei, was lecker schmeckt.
Ja.
Also so sind wir immer die Guten, was ja auch gut so ist, weil das kann man sich ja dann für den weiteren Umgang wunderbar ausnutzen.
Wann sind die denn eigentlich aktiv? Wann ist die größte Party bei den roten Pandas?
Also teils. Die sind teils nachtaktiv, teils tagaktiv. Das ist sehr unterschiedlich. Also momentan nachts kann ich es nicht so direkt einschätzen, weil wir sind ja auch nachts nicht hier und es ist dunkel und wir haben keine Kameraüberwachung. Die sind tagsaktiv. Die sind natürlich auch tags so, dass die in ihren, sag ich mal, Schlafkuhlen oder in ihren Wipfeln oben dort, wo die ihre Astgabeln haben, wo die liegen, dann schlafen die auch mal tagsüber. Und das Gleiche werden die nachts machen.
Da frage ich immer, wie halten die sich dort oben fest? Also ich meine, es sind ja schon jetzt welche, die leicht vom Ast runterpurzeln könnten. Machen die sich da irgendwie ein besonderes Nest da oben zurecht?
Na, die rollen sie, sie gucken schon, dass sie eine Astgabel nehmen, wo man sich schön reinrollen kann. Kamala schläft zum Beispiel auch sehr gerne, wenn man jetzt hier vor der Anlage steht, auf dem rechten Baum. Da sind die Äste tatsächlich so gewachsen, dass man sich schön reinlegen kann. Aber man sieht das auch häufig, dass beim Panda dann rechts und links die Füße runterhängen von dem Ast und sie wirklich mit dem Bauch auf diesem Ast drauf liegen. Das sieht immer ganz putzig aus. Das machen die gerade auch im Sommer, wenn das wärmer wird, um sich halt auch abzukühlen. Na, dann hängt
also völlig
alles
erschlafft auf dem Ast sozusagen.
Genau, das sieht immer ganz putzig aus. Im Winter sind sie eher zusammengerollt. Dann haben sie auch den Schwanz als Decke, was sie sich dann übers Gesicht auch mit drüber legen. Und sieht man dann eher so einen roten Fellknäuel, genau.
Ja. Wir reden ja nun die ganze Zeit von eurem jungen Pärchen, aber das ist ja, weiß Gott, nicht eure erste Erfahrung mit den roten Pandas. Wie lange geht das hier bei euch schon zurück? Also Maria, du jetzt, wie lange hast du hier schon rote Pandas erlebt und gepflegt?
Na, pflegen tue ich sie persönlich erst seitdem die im Himalaya sind, seit 2017, da wurde die Anlage eröffnet und da haben wir das alte Paar bekommen, Lilo und Simai. Und die waren vom Charakter her ganz anders. Aber als sie schon älter waren, waren sie schon ruhiger. Die haben ganz andere Sachen gefressen. Also die haben eher tierische Kost gefressen, wie zum Beispiel Mäuse. Das war ja immer wie die Schokolade für die zwei.
Okay.
Und das fressen jetzt die Neuen zum Beispiel gar nicht. Also wir bieten es immer mal an, dass sie auch was Tierisches fressen. Das gehört mit bei denen in den Ernährungsplan rein. Aber da gehen die gar nicht ran. Also er frisst mal ein halbes Ei, aber ansonsten gar nichts Tierisches. Ne? Und bei den Alten, ja, die waren halt, wie gesagt, schon ruhiger, langsamer. Bei den zwei, die sind halt wirklich sehr agil. Man muss schon gucken, wo man hinläuft und wenn man die Tür auf und zu macht, dass der nicht noch mit rausgehuscht kommt. Also man muss da schon ein bisschen genauer hingucken.
Und Holger, wie hast du Simai und Lilo noch erlebt?
Das ist eine gute Frage, weil ich weiß gar nicht, wie lange die da sind. Also ich habe in meiner Lehrzeit auch schon Pandas gepflegt.
Oha.
Aber das waren sicherlich andere, weil ich glaube, so alt wären die Pandas nicht. Das ist schon etwas länger her.
Ja.
Auf der ganz alten Anlage noch, wo die damals waren, wo es jetzt völlig umgebaut ist.
Ja, ja, kann ich
mir
erinnern.
Im Himalaya selber erst seit 2-3 Jahren.
Also hast du auch schon zufällig dann Jungtiere schon mal erlebt bei den roten Pandas?
Ja, nur gesehen. Also nicht direkt erlebt, aber gesehen, weil man natürlich als Kollege im Zoo anwesend ist, wenn die Tiere Jungtiere hatten, aber noch nicht bepflegt.
Und Maria, bei dir, war das mit Lilo und Simai schon möglich oder nicht mehr möglich?
Nicht mehr möglich. Also wir hatten leider keinen Erfolg.
Ja.
Also ich habe leider noch keine Nachzucht mitgemacht, aber wir sind ja guter Hoffnung, dass das diesmal klappt bei den beiden.
Sag mal, wie ungeduldig bist du denn? Also Holger, kann ich mich daran erinnern, bei den Schopfhirschen, der hat gesagt, lass denen ihre Zeit, das wird schon. Das hat er da schon gesagt. Ich könnte wetten, dass das hier genauso ist. Ja, er
nickt. Ist genauso, ja. Weil man kann es eh nicht erzwingen.
Ja.
Das ist die Natur und entweder klappt es oder es klappt nicht. Wenn es doch jetzt nicht funktioniert, hat man dann die Chance auf die Paarungszeit das Jahr drauf. Wenn es dann nicht funktioniert, dann wird man bestimmt ein bisschen ungeduldig. Aber bis dahin sollte man den Tieren schon die Zeit geben, bis die erwachsen sind.
Maria, natürlich aus rein beruflicher Sicht siehst du das ganz genauso. Aber
ich sehe das genauso, ja. Wenn man da mit zu viel Druck dahinter ist, dann klappt es ja sowieso nicht. Und dann ist auch die Enttäuschung sehr groß, wenn es nicht funktioniert. Und die beiden haben ja auch so ein schönes Leben. Natürlich ist es dann immer toll, wenn man Jungtiere hat, dann weiß man auch, okay, es geht weiter. Ne? Also, und Jungtiere sind immer was Schönes. Also gerade so ein kleiner roter Panda, das ist schon was ganz
Niedliches. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber hast du natürlich dann auch noch nicht oder in anderen Zoo zufällig schon mal gesehen oder im Kollegengespräch oder sonst irgendwas?
Noch gar nicht, nein. Nur auf Videos vielleicht mal oder Bilder, aber ansonsten nicht, nein.
Und wie war das hier für Simai und Lilo? Das war am Ende dann quasi ja Altersruhesitz oder sind die gegangen, also abgegeben worden?
Nein, also die durften bis zum Schluss bei uns wohnen.
Ja.
Und dann sind sie ja verstorben, also aufgrund des Alters. Also sie ist 17 geworden, er ist 15 geworden, die hatten beide ein super Alter, denen ging es gut bis zum Schluss.
Dann ist das natürlich auch ein tolles Tier, was man sein Berufsleben mit begleiten kann. Ja? Ich meine, 15 Jahre, das geht dann schon eine Weile mit oder so. Es war mal so, wie sehr hängst du dein Herz bei sowas mit dran?
Sehr. Ja. Ich bin da tatsächlich sehr sensibel, was das alles angeht. Also gerade Tiere, mit denen man direkten Kontakt hat, wo man dann auch einen Namen gegeben hat und die man wirklich über mehrere Jahre pflegt, das ist ja wirklich wie bei manchen anderen das Haustier.
Ja.
Man hängt an den Tieren und man leidet mit, wenn die krank sind. Dann verschiebt man auch sein Feierabend nach hinten und wartet, bis es dem wieder besser geht. Na, wenn ein Tier Narkose gelegt wird, dann ist man auch mit dabei. Ja, und so ist das auch, wenn ein Tier dann erlöst wird oder dann in Altersschwäche von alleine geht, dann leidet man, also ich persönlich, mit. Ich bin da aber auch, wie gesagt, sehr, sehr sensibel, was das angeht.
Da bremst sie, beruhigst du sie vermutlich immer mal, oder Holger?
Ja, ja.
Das ist wichtig. Man muss sich da gegenseitig auch durch den Tag helfen. Das ist ja völlig klar. Also es braucht ja auch eine Sachlichkeit.
Es bringt nichts, wenn man sich dann gegenseitig verrückt macht.
Ja.
Ja, natürlich hängt man dran. Aber tja, wie sage ich das am besten? Man ist trotzdem Profi genug, um zu wissen, dass es auch nicht so gute Zeiten mit Tieren geben kann. Und man kann das dann entsprechend einschätzen. Ist ja natürlich schade, wenn es dann schief geht, aber das ist das Leben, damit muss man klarkommen, wenn man den Beruf ausübt.
Da sprechen wir gleich den Profi nochmal an. Ich meine, ihr müsst ja auch viele Dinge vorher bedenken. Simai und Lilo, hast du selber gesagt, waren nicht mehr so fix unterwegs. Die beiden sind es jetzt total. Konntet ihr die einfach ins selbe Gehege setzen oder musstet ihr da was verändern, als die kamen?
Wir hatten ja jetzt ein Jahr fast die Anlage nicht mehr mit Pandas besetzt. Und von daher ist ja der alte Geruch schon weg gewesen.
Also hätte man es problemlos reinsetzen können?
Ja, also wir konnten sie problemlos reinsetzen. Wir haben dann zwar noch mal ein paar Äste verändert, wir haben noch mal ein paar Zweige weggeschnitten, weil die, wie gesagt, jünger und agiler sind, weil wir da auch nicht wussten, ob das jetzt zu gefährlich ist, dass sie rauskommen. Aber ansonsten stört die das nicht. In der Natur würden sie auch ein anderes Revier dann auch annehmen und dann gegebenenfalls übermarkieren. Und vielleicht, auch wenn es da noch irgendwo nach einem anderen Panda gerochen hätte, hätten die dann einfach übermarkiert. Also es wäre jetzt keine Stresssituation für die gewesen.
Aber ich komme noch mal gerade auf Zweige und Äste zurück oder sowas. Also ich meine, das wächst ja nur noch alles, so ein Gehege. Worauf müsst ihr denn da achten? Oder sagen wir mal so, wie weit könnte so ein Panda springen oder reichen?
Also sagen wir mal so, die Grundsicherheit des Geheges war natürlich gegeben von vornherein, weil man baut natürlich die Anlage nicht für zwei Senioren-Pandas, sondern für junge Pandas.
Ja.
Und dass die Bäume, der Bambus, die Büsche, die da draufstehen, dass sie natürlich weiter wachsen. Man muss natürlich dann immer den Abstand zur Außenmauer immer im Blick haben und man muss das dann immer regelmäßig zurückschneiden. Und wie weit kann der Panda springen, ob der Panda jetzt 75 cm oder 83 cm weit springen kann oder im Meter, das kann ich Ihnen.
Das hast du weiß ich noch nicht getestet.
Weiß ich noch nicht so richtig, aber ich denke, die können nicht allzu weit springen. Die können bloß unwahrscheinlich gut klettern, also auch die greifen sich dann ein paar Bambuszweige zusammen.
Ja.
Also an einem Bambuszweig können sie nicht hochklettern, weil der umknickt. Und dann greifen die einfach 3, 4, 5.
Ja.
Und dann ist das wie eine Kletterstange für die. Und da muss man das dann bedenken, wenn die dann hochklettern und den biegt es dann um, dass sie dann nicht außerhalb vom Gehege landen.
Sind die denn viel unterwegs auf ihren Ästen?
Die sind viel in dem Bambus unterwegs, weil das hat unser altes Pärchen ja nicht gemacht. Die haben den Bambus, der auf der Anlage stand, in Ruhe gelassen, haben den nicht gefressen. Und die beiden, die grasen den Bambus, alles dort, was regelmäßig, was so frisch raustreibt, das fressen die immer weg.
Habt ihr da Probleme eigentlich mit den Gärtnern? Also wenn ich das mit der Rinde schon gehört habe oder sowas, den Pflanzen geht es ja nicht so gut.
Die Kletterbäume, die eingebracht worden sind, das sind keine lebenden Bäume. Die sind reingestellt auf die Anlage und
quasi modelliert.
Nee, das sind Deko-Totbäume.
Ja, ja.
Da geht natürlich jetzt nach einer gewissen Zeit von Jahren geht da teilweise die Rinde ab.
Aha.
Und wenn man das in Ruhe lassen würde, würde die Rinde natürlich schon ein bisschen länger dran sein. Wenn man sich Spaß draus macht und die abpuppelt mit der Folie, dann geht das natürlich jetzt ab. Trotzdem können die Bäume noch verwenden, auch wenn da keine Rinde dran ist. Das ist nicht das Problem.
Direkter Nachbar ist ja der Schneeleopard. Kriegen die einander mit, voneinander mit? Also guckt der sich gerne mal diese leckere Beute da drüben an oder sind die beiden Pandas ein bisschen nervös?
Wenn man genau hinschaut, dann sieht man ja auch, dass der Schneeleopard, wenn er da drüben liegt, einen guten Sichtfeld hat zur Panda-Anlage. Also er kann direkt dort liegen und rüberschauen und vom Geruch her werden die beiden sich auch wahrnehmen. Also der Schneeleopard schaut halt gerne, aber er hat natürlich keine Möglichkeit, da ranzukommen, so wie auch der Panda. Also der kann da auch nicht ans Netz vom Schneeleoparden ran.
Das also begreifen die recht schnell, dass sie da nicht hinkommen. Und da wird auch nicht irgendwie was Wildes versucht, sozusagen.
Von daher, dass sie da auch noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, was das angeht, haben die da auch keine Panik. Also die wissen das auch, dass da nichts passiert.
Nun ist es ja gerade auch zum Besucher sehr offen. Ist das ein großer Vertrauensbonus von euch? Also, dass da nicht plötzlich doch jemand das Futter reinschmeißt? Oder ist das gute Erziehungsarbeit des Publikums?
Also es ist ein gewisser Vertrauensbonus an unser Publikum, dass die Pandas nicht füttern von sich aus, sondern dass die uns das überlassen.
Ja, ja, ja.
Würde ich einfach mal so stellen.
Und das funktioniert auch, sagen wir es mal so.
Bis jetzt funktioniert es.
Okay, dann will ich da auch gar nichts anderes herbeireden.
Nein. Wir hoffen, dass es dabei bleibt.
Dass es so bleibt.
Ab und zu haben wir mal Spielsachen drin liegen, dann kriegt man dann einen Anruf, mein Kuscheltier ist reingefallen oder ja, meine richtig. Schleichfigur ist gerade reingefallen oder irgendwas. Das
Sonnenbrille, Handy.
Also wir hatten wirklich, wir hatten
da schon ganz. Das Problem hat ja jeder hier, die Robbenanlage und sonst irgendwas, ihr findet hier viel.
Aber da gehen die Tiere dann zum Glück nicht ran, also das bleibt dann meistens auch unangerührt liegen und wir können dann rein, das wieder rausgeben und dann sind alle glücklich.
Machen die Pandas denn Geräusche? Also jetzt, ich meine jetzt, die werden jetzt nicht lautlos vom Baum schleichen, das ist mir schon klar, aber...
Wie darfst du jetzt vormachen?
Rufen die sich, ja, genau.
Nein.
Ist da überhaupt was?
Ja, also gerade zur Paarungszeit machen sie schon Geräusche, aber...
Aber der Großteil des Tages ist doch eher still.
Ja. Ja.
Also da ist auch kein Gemecker, wenn du sagst, die streiten sich mal zwischendurch, das ist jetzt auch nur...
Das ist so ein bisschen wie Schimpfen, also da hört man schon was, aber das... Man kann es gar nicht beschreiben. Also das ist wie so ein...
Wie so ein Keckern ist das vielleicht. Also es ist, sage ich mal so, ihre Kommunikation ist nicht übers Rufen, sondern eher nonverbal.
Über Geruch?
Über Geruch.
Habt ihr damit irgendwas zu kämpfen, sage ich jetzt mal?
Nee, wir persönlich nicht.
Also gibt es nichts Strenges dort, was dort duftet, was dort markiert wird oder so?
Ich sag mal so, wir sind Tierpfleger und wenn man das jahrelang macht, dann ist man einiges gewohnt. Zu mir wurde immer gesagt, gerade zu Hause, ich wäre geruchsblind, würde das nicht mehr riechen und so ist das wahrscheinlich hier auf Arbeit auch so. Wenn andere hingehen würden, die das nicht gewohnt sind, die riechen das bestimmt. Ich persönlich rieche nichts mehr.
Okay. Maria, kannst du
wie das bei dir ist?
Ja, das ist ich merke es immer nur, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Wenn ich lange nicht auf Arbeit war und dann mal wieder in so eine Stallung reingehe, dann.
Ich habe nie Urlaub, deswegen.
Ja, aber ich war ja immer hier. Er wohnt ja quasi hier.
Dafür bist du aber erstaunlich gut gelaunt, jawohl.
Da merke ich das. Also da hat man schon einen gewissen Geruch, wo man sagt, oh, riecht es aber streng, aber man gewöhnt sich dann recht schnell wieder dran.
Auch beim roten Panda, also ist auch der klassische Markierer sozusagen.
Ich glaube, da riecht man eher die Schopfhirsche, also die Pandas markieren auch, aber das riecht nicht so extrem. Also man sieht es eher, wenn sie markieren, aber wir riechen das nicht, nein, das nimmt man als Mensch nicht wahr.
Also es gibt andere Tiergruppen im Zoo, die geruchlich viel intensiver sind als die Pandas zum Beispiel.
Wenn jemand so niedlich ist wie die roten Pandas, stellt man sich natürlich vor, dass es garantiert für Wilderer oder für Jäger bestimmt eine tolle Trophäe ist. Deshalb frage ich immer die Frage nach dem bedrohten Status. Also ich habe gelesen, auch sie sind akut gefährdet. Hat das mit Wilderei zu tun?
Ja, es gibt vermutlich noch etwas weniger als 10.000 Tiere in freier Wildbahn, weil die zum einen gejagt werden, weil die gewildert werden, weil die aber unter Umständen auch versehentlich in Fallen geraten, die gar nicht für die Pandas gedacht sind und die aber trotzdem dort reingeraten.
Aha.
Und ansonsten sind die halt diese typische Bedrohung, wo der Mensch ganz typisch dran beteiligt ist, weil der Lebensraum zerstört wird, weil der Lebensraum so fragmentiert wird. Also der ist nicht mehr zusammenhängend, sodass die Tiere gar keine Möglichkeit haben mehr, sich geschlechtspartnerisch zu finden. Das passiert in diesen, sage ich mal, südostasiatischen Ländern.
Zum Beispiel durch zu breite Straßen. Dann gehen da die Pandas zum Beispiel nicht mehr rüber und verlieren dann den Partner aus den Augen. Also
selbst so was Simples oder sowas trennt dann einfach schon quasi Familien sozusagen. Ja. Und bei nur noch 10.000 Exemplaren, das macht natürlich eure zwei hier ganz besonders wertvoll. Ist das tatsächlich auch so eine Reserve, wo man denkt, dass das später mal zu einer Auswilderung führen könnte? Oder ist das jetzt schon von mir viel zu weit gedacht?
Das ist schwer zu sagen. Sicherlich sind die Zoos... Sag ich mal, na, wie sagt man das am besten? Die Zoos sind verantwortlich, vielleicht eine Reserve zu züchten, dass wenn irgendwann mal die Gelegenheit gibt, dass man Tiere wieder auswildern kann, da müsste man natürlich erst in den Ursprungsländern irgendwas ändern, Lebensraum schaffen.
Das ist schon mal das größte Problem,
dort die Bevölkerung dazu anhalten, dass man die halt nicht mehr wildert. Und wenn die dann in der freien Wildbahn ausgestorben sind und man hätte keine mehr am Zoo, dann ist es zwar schön, dass man den Lebensraum wieder hergestellt hat, aber man hätte dann keine Tiere mehr zum Auswildern. Deswegen ist es sicher schon sinnvoll, die zu züchten, gerade wenn es nicht mehr so viele gibt. Und auch diese Tierart wird ja in einem Erhaltungszuchtprogramm koordiniert. Und der Zuchtbuchkoordinator, der das macht, der muss halt gucken, dass, sag ich mal, die Tiere so zusammengestellt werden, dass, sag ich mal, die genetische Vielfalt groß bleibt, dass es dann nicht zur Inzucht kommt.
Und wie viel gibt es ungefähr in Zoos? Habt ihr da einen Überblick, Maria? Also,
ich frage mal in Deutschland.
Gibt es da?
Also es gibt in Deutschland viele Halter
von
Pandas.
Dadurch, viele, okay.
Es gibt relativ viele Halter. Wie viele von den Haltern züchten, das weiß ich nicht. Weil man kann den Panda, er ist ja nicht schwierig unter Haltung, sage ich mal.
Ja.
Dadurch, dass er nicht allzu groß ist, sind auch die Größenverhältnisse von den Anlagen überschaubar und von der Futterbeschaffung her ist es doch relativ einfach.
Zum Abschluss muss ich euch natürlich noch eine Frage für den sentimentalen Sektor stellen. Inwiefern habt ihr ein Hintergrundbild von einem roten Panda bei euch auf dem Handy? Weil er sieht schon echt zuckersüß aus. Maria, ich fange bei dir an.
Ich habe eins, ja.
Schuldig?
Ja, schuldig.
Holger, aber das lässt du nicht zu. Nee, da gehören sie nicht mehr hin. Das ist Arbeit und Freizeit ist was anderes, oder?
Genau.
Ich danke euch recht herzlich für diese Einblicke. Ich hatte ja nun hier ein besonderes Glück und ich gebe es echt zu, ich habe es nicht drauf angelegt. Es wurde mir angeboten, kurz mal den Panda zu streicheln. Das habe ich natürlich wahnsinnig gerne wahrgenommen. Ein Privileg. Ansonsten die beiden zu sehen, ist auch schon echt ein Traum. Und dann hoffen wir doch einfach mal auf eine schöne Adventszeit. Wir übertreiben es nicht gleich mit dieses Jahr, aber wenigstens nächstes Jahr. Und dass es dann vielleicht nochmal kleine rote Pandas gibt. Da würde ich dann auf dich und dein Handy-Hintergrundbild würde ich dann nochmal zurückkommen. Ich denke mal, das ist nochmal ein ganz besonderer Moment fürs Herz. Ich danke euch beiden.
Gerne schön.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. MDR Sachsen.